Guten Abend, liebe Geschwister, liebe Freunde. Wir freuen uns sehr, dass wir heute hier bei euch sein dürfen. Und wir haben es auf der Herfahrt gesprochen. Das letzte Mal, als ich hier in diesem Raum war, das war vor 31 Jahren. Da haben wir ja mit Bruder Klaus Reinhardt seinerzeit diese evangelistischen Einsatzfreizeiten nach der Wende durchgeführt, und da war der Johannes, war die Anlaufstelle für den Klaus Reinhardt. Da erinnere ich mich noch sehr gut, wie wir bei Ihnen zum Essen eingeladen waren. Und im Zuge dieser Freizeit waren wir dann auch hier Teilnehmer der Jugendstunde. Und die hat damals meine Schwägerin, die Claudia, gehalten. Ja, also, und seither haben wir ja eine sehr enge, intensive Verbindung ins Erzgebirge. Auch durch die Neudorf-Freizeiten, durch die Scheidenberg-Freizeiten ganz besonders natürlich. Ja, also von daher ist es uns eine große Freude, und wir kennen ja auch einige, viele von euch von den Neudorf-Freizeiten her. Vorhin sind Grüße genannt worden, und mein Bruder Markus war heute Morgen noch kurz bei uns, und er lässt auch ganz herzliche Grüße ausrichten. Ja, eine wunderschöne Geschichte, kein Roman, sondern wie kam ich zu dieser Begrifflichkeit? Ja, Professor Ströter hat in seiner Auslegung zum ersten Buch Mose dieses Kapitel 24 so überschrieben: Wir haben hier das wunderschöne Brautkapitel des ersten Buches Mose. So bin ich eben auf diese Überschrift gekommen. Und wenn wir das erste Buch Mose fortlaufend lesen, liebe Geschwister, dann ist mir das wirklich auch so gegangen. Kapitel 19, wenige Kapitel vorher, ist für mich mit eines der erschütterndsten Kapitel in der Schrift. Und Kapitel 24, wenn wir jetzt diese Geschichte lesen, da geht quasi doch die Sonne auf. Ja, Kapitel 19 zeigt uns das Ergehen dieses Mannes Lot, des Neffen Abraham. Und ich möchte es kurz skizzieren. Zu Beginn des Kapitels lesen wir, wie Lot im Tore Sodom saß. Der Lot, wir wissen, er hatte es zu etwas gebracht in Sodom. Er war Stadtrat in Sodom, er hatte ein eigenes Haus, und seine Rechnung schien aufzugehen. Er hat ja, sage ich mal, dieses schöne Land gesehen, und dann hat er gedacht, da ist wirklich mein Platz. Wir lesen in 1. Mose 13, die Verse 10 und 11a. Und Lot hob seine Augen auf und sah die ganze Ebene des Jordan, dass sie ganz bewässert war, bevor Jahwe Sodom und Gomorra zerstört hatte, gleich dem Garten Jahwes, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hin. Und Lot erwählte sich die ganze Ebene des Jordan, und Lot zog ostwärts. Ja, er wollte beides. Er wollte fromm sein, und gleichzeitig wollte er das Leben genießen. Er wollte in Sodom anerkannt sein. Ganz anders war das Verhalten seines Onkel Abraham. Er suchte die Stadt, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Wenn wir es mit den Worten eines Apostels Paulus formulieren wollten, so könnten wir sagen, der Lot, er wandelte im Fleisch. Und dann lesen wir ja, wie am Abend die beiden Männer, die Gerichtsengel, dort nach Sodom kommen. Zu der Zeit lebt Lot noch in einer Villa in Sodom. Und einen Tag später, nur einen Tag später, war aller Luxus, war alle Anerkennung weg. Und es heißt am Ende von Kapitel 19, und er wohnte in einer Höhle, er und seine beiden Töchter. Und wir wissen, wie furchtbar Kapitel 19 endet. Es wird uns berichtet, wie Lot nicht nur der Vater seiner beiden Töchter war, sondern wie er auch der Vater seiner Enkel wurde, die er mit seinen Töchtern zeugte. Was für eine erschütternde und uns zur Warnung geschriebene Geschichte, liebe Geschwister. Lasst uns eben nicht irdisch gesinnt sein, sondern lasst uns nach dem Droben trachten, dort, wo der Christus ist, unser Herr und Heiland, unser Haupt. Und lasst uns je länger, je mehr seinen bald kommenden Tag, wenn er kommen wird, seine Gemeinde zu sich zu rufen in der Entrückung, lasst uns je länger, je mehr diesen seinen bald kommenden Tag erwarten. Ja, Kapitel 19, Lot, ein ganz erschütterndes Kapitel. Und jetzt Kapitel 24, diese wunderschöne Geschichte, in der es darum geht, dass für Isaak eine Braut gefunden wird. Und wir haben schon das erwähnt, wie der Abraham eine ganz andere Orientierung hatte. Er war ja der Erwählte, der Verheißungsträger. Und so müssen wir natürlich jetzt auch diese Brautfindung für den Isaak so verstehen. Es ging da nicht darum, dass er jetzt einfach nur eine Frau bekommen sollte. Nein, wir müssen dieses Geschehen auf dem Hintergrund des verheißenen Weibessamen aus 1. Mose 3,15 verstehen. Die Verheißungslinie, liebe Geschwister, musste weitergehen, die Gott mit dem Abraham begonnen hat. Der eine Same Abrahams, der musste doch zur Welt kommen. Unser Herr Jesus Christus, der nach 1. Mose 3,15 der Schlange den Kopf zertreten wird. Denn unser Herr Jesus, er ist der Same Abrahams. So nennt es uns der Apostel Paulus in Galater 3, Vers 16. Dem Abraham aber waren die Verheißungen zugesagt und seinem Samen. Er sagt nicht und dem Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen. Und jetzt kommt es, welcher Christus ist, der eine Same Abrahams. Wir erkennen also nicht weniger Stand auf dem Spiel, als dass die mit Abraham begonnene Verheißungslinie weitergeführt wird, dass sie nicht durchbrochen wird, dass sie nicht verunreinigt wird. Und wir haben es gehört, hüte dich, sagte Abraham zu seinem Knecht, hüte dich. Also es war ihm ganz wichtig, weder Ausschluss, keine Frau, 4 von den Kanaanitern und auch ausgeschlossen, dass der Isaak wieder zurückgehen sollte in dieses Land. Ja, wir dürfen erkennen, bei dieser Geschichte, wie bei allen Geschichten des Alten Testaments, geht es letztendlich um den Sohn, um unseren Herrn Jesus Christus. Er ist das Wort, das Fleisch wurde. Er ist der rote Faden, der sich durch die ganze Schrift zieht. Und wir wollen uns erinnern, was der Herr Jesus den Juden gesagt hat in Johannes 5, 39. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meinet, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Also auch hier in dieser Geschichte geht es um unseren Herrn Jesus Christus. Und wir sehen, wie es darum geht, dass die Verheißungslinie weitergeführt wird hin auf Christus. Ja, wir könnten jetzt natürlich mancherlei Aspekte aus diesem Kapitel herausgreifen. Und wir wollen uns nun in einem ersten Punkt mit diesem Knecht Abrahams beschäftigen. Dieser Knecht Abrahams, er war der Vertraute Abrahams. Niemals hätte der Abraham ihn mit dieser gewaltigen Aufgabe betraut, nach Mesopotamien ins Zweistromland zu ziehen, um dort aus seiner Verwandtschaft eine Frau für den Sohn der Verheißung, den Isaak, zu nehmen. Und wenn wir diesen Knecht betrachten, dann erkennen wir in der gesamten Geschichte, der Knecht hatte nur ein Anliegen. Er wollte den Auftrag seines Herrn erfüllen. Es ging ihm in keinster Weise um sich, sondern es ging ihm einzig und allein um den Abraham. In Vers 12 lesen wir sein Gebet: Yahweh, Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute begegnen und erweise Güte an meinem Herrn Abraham. Es geht ihm also um den Abraham. Er hatte keinerlei eigenen Interessen, dieser Knecht, sondern er machte die Interessen seines Herrn zu seinen eigenen Interessen. Was dürfen wir weiter bezüglich des Knechtes erkennen, liebe Geschwister? Es ist doch sehr auffallend, dass uns der Name dieses Knechtes im ganzen Kapitel nicht genannt wird. Wir können ohne Zweifel, denke ich, davon ausgehen, dass es sich bei diesem Knecht um den Eliezer von Damaskus handelt. Wir lesen in 1. Mose 15, 2, wie Abraham zu Yahweh spricht: Herr Yahweh, was willst du mir geben? Ich gehe ja kinderlos dahin und der Erbe meines Hauses, wörtlich der Sohn des Besitzes, das ist Eliezer von Damaskus. Ja, wir erkennen in der Art und Weise, wie die Schrift uns diesen Knecht vorstellt, ohne Namen, einzig und allein damit beschäftigt, den Willen seines Herrn auszuführen. Wir erkennen doch daran, dass wir diese Geschichte noch auf einer ganz viel höheren Ebene verstehen dürfen. Wer möchte nichts anderes, als den Sohn und dadurch den Vater verherrlichen. Wer geht vom Vater aus und redet nicht aus sich selbst, sondern nur, was irgendwer hören wird? Ja, wissen wir, liebe Geschwister, das ist der Heilige Geist. Und so dürfen wir doch in dem Knecht Abrahams ein Bild für den Heiligen Geist erkennen, wie wir in Abraham ein Bild auf den Vater und in Isaak ein Bild auf den Sohn erkennen dürfen. Einmal mehr erkennen wir, liebe Geschwister, die Einzigartigkeit der Schrift, die niemals das Ergebnis eigener Überlegungen, Vernunftschlüsse sein kann, sondern wir dürfen sie an 2. Timotheus 3, 16 lesen. Die ganze Schrift ist von Gottes Odem durchgeistet. So übersetzt es Pfleiderer. Und wir finden ja hier das Wort Theopneustos, das wir ganz wörtlich mit Gott gehaucht übersetzen dürfen. Ja, die Bibel ist nicht irgendein Buch, sondern sie ist das Buch, geschrieben von Menschen. Aber der eigentliche Autor ist der Geist Gottes. Petrus schreibt in 2. Petrus 1, 21, denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Ja, so ist es ganz wichtig, dass wir das Wesen des Geistes Gottes aus der Schrift begreifen und wir sehen hier einmal mehr, wie wir im Alten Testament wie in einem Bilderbuch geistliche Wahrheiten dargestellt bekommen. Der Herr Jesus sagt in Johannes 15, Vers 26, wenn aber der Sachwalter gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Wir erkennen doch an diesem Zeugnis aus dem Munde unseres Herrn, der Heilige Geist ist keine eigenständige Größe, die losgelöst vom Vater und vom Sohn gedacht werden kann. Nein, wir haben es gelesen, der Herr Jesus sendet den Geist und der Geist geht vom Vater aus. Wir lesen weiter in Johannes 16, 13 und 14. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was irgendwer hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er empfangen und euch verkündigen. Also niemals rede der Geist aus sich selbst, sondern nur das, was der Vater und der Sohn ihm auftragen zu sagen. Und der Heilige Geist hat eben nur ein Anliegen, nämlich den Sohn zu verherrlichen und dadurch den Vater zu verherrlichen. Wie ganz anders zeigt uns doch die Schrift das Wesen des Heiligen Geistes, als es uns heute oft präsentiert wird. Nein, der Heilige Geist möchte niemals im Mittelpunkt stehen. Wir finden in der Schrift kein einziges Gebet zum Heiligen Geist. Vielmehr weist der Geist immer auf sich weg und immerhin auf den Herrn. Er möchte ihn groß machen. Und unsere Geschichte aus 1. Mose 24 veranschaulicht uns, zeigt uns eben wie in einem Bilderbuch das Wesen und die Aufgabe des Heiligen Geistes. So kommen wir zum zweiten Punkt, die Aufgabe des Heiligen Geistes, dem Sohne das All zuzuführen. Was war die Aufgabe des Knechtes Abrahams? Ganz eindeutig, dem Isaak eben eine Frau zuzuführen. Und so dürfen wir doch aus dieser Geschichte die Aufgabe des Heiligen Geistes erkennen, nämlich dem Sohne, unserem Herrn Jesus Christus, eine Ehefrau zuzuführen. Doch, liebe Geschwister, es wäre viel zu kurz gedacht, wenn wir dabei stehen blieben. Wir wollen miteinander aufschlagen, Epheser 1, 9 und 10. Dort lesen wir von dem Geheimnis seines Willens, unseres Vaters. Wir lesen dort, indem er, nämlich unser Vater, uns kundgetan hat, das Geheimnis seines Willens, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, alles oder das ganze All unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. Das ist letztendlich die Aufgabe des Heiligen Geistes, das ganze All ja unter dem Christushaupt zusammenzubringen. Was für eine gewaltige Botschaft, liebe Geschwister, dürfen wir hier doch lesen. Gott adelt uns, dass er uns hier das Geheimnis seines Willens mitteilt, was er sich in seinem Herzen vorgesetzt hat. Hier finden wir ja diesen Begriff des Vorsatzes, das Geheimnis, das er sich vorgesetzt hat. Und wir wollen hier ein wenig stehen bleiben. Wir lesen hier vom Vorsatz Gottes und wir müssen den Vorsatz Gottes ja vom Ratschluss Gottes unterscheiden. Alles, was im Weltall geschieht, alles, da ist nichts ausgenommen, wirkt unser himmlischer Vater nach dem Ratschluss seines Willens. So lesen wir es ein Vers danach, Epheser 1,11, der alles wirkt nach dem Rate seines Willens. Nichts, aber auch gar nichts entgleitet ihm. In den Ratschluss Gottes sind die Herzensabsichten der Geschöpfe mit eingebaut. Ihre Pläne, ihre Absichten, ihre Gedanken, ja, auch die Gedanken der Weltbeherrscher dieser Finsternis, von denen Paulus in Epheser 6, Vers 12 schreibt, die sind in den Ratschluss mit eingebaut. Das heißt, wir müssen den Ratschluss unbedingt unterscheiden vom Vorsatz Gottes, den er in sich selbst, in seinem Herzen, in und zusammen mit seinem Sohn beschlossen hat. Und auf dieser Ebene des Vorsatzes, da darf kein Geschöpf auch nicht nur ein Wörtchen mitreden. Das ist die unergründliche Weisheit unseres himmlischen Vaters, dass wenn wir die Geschichte, die Heilsgeschichte betrachten, dass er den Ratschluss verwendet, um seinen Vorsatz zur Ausführung zu bringen. Oder wir können es so sagen, er verwendet sogar alle Finsternis, alle Rebellion seiner Feinde dazu, damit seine ureigensten Herzensabsichten, was er sich in sich selbst in und zusammen mit seinem Sohn vorgenommen hat, zur Durchführung kommt. Ja, in seinem Ratschluss, haben wir gesagt, bindet der Höchste die Herzensentschlüsse, die Gedanken und Absichten seiner Geschöpfe mit ein. Denken wir nur an Hiob 1 und 2 oder an 1. Könige 22. Wie es bei uns Parlamente gibt, bei denen verschiedene Meinungen zu Wort kommen, so gibt es auch himmlische Ratsversammlungen, in denen die Engel zur Rechten und zur Linken Gottes, ja sogar Satan, zu Wort kommen und Anträge stellen dürfen. Denken wir an das Gesetz von Sinai. Es ist nach Apostelgeschichte 7, 53 und Galater 3, 19 von heiligen Engeln zur Rechten Gottes angeordnet. Es wäre also ein Beispiel dafür, wie heilige und gerechte Engel vor Gott einen Antrag stellen. Und wir lesen auch von der Linken im Himmelsparlament. Ich möchte ein Beispiel nennen, 1. Könige 22, 20. Da fragt Gott, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, ins Himmelsparlament hinein, wer will Ahab bereden, dass er hinaufziehe und zu Ramoth Gilead falle? Und dann sagt der Satan, ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein in dem Munde aller seiner Propheten. Wir erkennen, um das Gericht an Ahab zu vollziehen, gestattet es Gott, dass alle Propheten bei 400 Mann, lesen wir in Vers 6, von einem Lügengeist ergriffen werden. Nur einer, der Prophet Micha, der bezeugt dem Ahab die Wahrheit. 1. Könige 22, 23. Er sagt, siehe, Jahweh hat einen Lügengeist in den Mund all dieser deiner Propheten gelegt und Jahweh hat Böses über dich geredet. Jawohl, Gott hat unterschrieben, Gott hat dem Satan gesagt, tue also. So lesen wir es in Vers 22. Satan hat also die Erlaubnis bekommen, solch ein Lügengeist zu sein, damit der gottlose König Ahab zu Ramoth Gilead falle. Ja, und so sehen wir, das war jetzt ein Beispiel für diesen Ratschluss. Und wie wichtig ist es für uns Gotteskinder, liebe Geschwister, dass wir zum Beispiel, so wie wir es hier sehen, wo eine ganze Prophetenschar, sage ich mal, verblendet war, wie wichtig ist es, dass wir die Lügengeister entlarven, dass wir darum ringen, dass wir nicht selbst der Verführung anheimfallen, sondern vielmehr treu, einfältig unseren Weg mit unserem Herrn gehen Wohlwissend, dass auch all das Böse und Widergöttliche in unserer Welt Bestandteil des Ratschlusses Gottes ist. Wir sprachen über den Lügengeist, den damals Gott freigab, als das Gericht über Ahab vollzogen werden sollte. Und ich möchte dazu ein Wort unseres Herrn aus Johannes 8, Vers 44 lesen, wo unser Herr das Wesen Satans erklärt. Jener war ein Menschenmörder von Anfang und ist in der Wahrheit nicht bestanden, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Und wo ich das gelesen habe, liebe Geschwister, muss ich denken, er redet aus seinem eigenen. Der Heilige Geist redet eben nicht aus seinem eigenen, niemals, sondern wir haben es ja lesen dürfen, nur was der Vater, der Sohn ihm sagen, das redet er. Dieser Satan, wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ein Vater derselben. Ja, und wir wissen, Paulus sagt in Epheser 6, Vers 12, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Deshalb müssen wir einfach beachten, dass seit dem Sündenfall Mord und Lüge an der Tagesordnung sind. Ich lese uns dazu noch Epheser 2, 1 und 2. Auch euch, die ihr tot waret in euren Vergehungen und Sünden, in welchen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt, der Luft des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Wir müssen beachten, was uns hier der Apostel Paulus mitteilt. Eine von Gott abgewandte Menschheit, eine Menschheit, die Gott nicht braucht, und seine grundlegenden Schöpfungsordnungen mit Füßen tritt, sie steht unter dem Einfluss eines satanischen Geistes. Und sie kann nicht mehr klar und nüchtern denken, sondern ist verfinstert am Verstand, wie wir es in Epheser 4, 18 lesen. Und bevor das helle Licht des Evangeliums in unser Herz hineingeleuchtet hat, liebe Geschwister, da waren eben auch wir unter dem Einfluss dieses Geistes. Und Paulus nennt verschiedene Elemente in Kolosser 2, Vers 8, über die Satan versucht, uns als Beute wegzuführen. Er nennt dort Philosophie, eitlen Betrug, Überlieferung der Menschen, also menschliche Gedankenbildungen, und als zusammenfassenden Begriff nennt er die Elemente des Kosmos, die Elemente dieses Kosmos. Also von daher sehen wir, lasst uns auf unseren Herrn ausgerichtet sein und nach dem trachten, was droben ist. Wir haben den Ratschluss betrachtet, kommen wir noch zum Vorsatz. Ganz wichtig, im Vorsatz, auf der Ebene des Vorsatzes, fragt der Höchste keines seiner Geschöpfe. Da geht es um seine Herzensabsichten, die er einzig und allein mit dem einzig gezeugten Sohn seiner Liebe, unserem Herrn Jesus Christus, bespricht und beschließt. Und so dürfen wir hier in Epheser 1, 9 und 10 das Ziel der großen Heilsgeschichte unseres Gottes und Vaters lesen, dass er eben in sich selbst, in seinem Herzen, sich selbst vorgenommen hat, dass nämlich das ganze All unter dem Christus zusammengebracht wird. Und jetzt möchten wir genau lesen. Es heißt hier nicht nur unter dem Christus, sondern unter dem Christushaupt wird das ganze All zusammengebracht. Das heißt, das ganze All wird dem Christus organisch untergeordnet, so wie es bei uns der Erstlingsschar seines Leibes heute schon sein darf. Was ist das für eine gewaltige Botschaft? Das ganze All wird organisch mit dem Christus verbunden sein, wird mit dem gleichen Gottesleben, dem unauflöslichen Gottesleben ausgestattet sein, das unser Herr Jesus Christus hat. Und so ist es natürlich freilich die Aufgabe des Heiligen Geistes, dem Christus ein Eheweib zuzuführen, doch diese Aufgabe geht viel, viel weiter, liebe Geschwister. Es geht letztendlich darum, dass das ganze All dem Christus zugeführt wird. Wenn unser Herr seinen Jüngern in Johannes 16, 8 bis 11 sagt, und wenn er, der Heilige Geist, gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und Gerechtigkeit und Gerücht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehet von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Wir finden hier dieses Programm, was der Heilige Geist tut. Er überführt die Sünde, die Welt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und heute, liebe Geschwister, tut er das an der Erstlingsschar der Gemeinde. Die anderen lässt er erstmal laufen. Doch jedes Geschöpf wird in den eigenen Zerbruch geführt, wird durch Gericht und Gnade dahin geführt, dass es seine Bankrotterklärung dort am Kreuz auf Golgatha unterschreibt. Jedes Geschöpf wird dahin geführt, dass es seine eigentliche Sünde erkennt. Und es ist doch wesentlich, dass wir hier festhalten, was ist die eigentliche Sünde? Was sagt hier unser Herr? Dass sie nicht an mich glauben. Das ist die eigentliche Sünde. Selbst Gott sein zu wollen, selbst das Steuer des Lebens in die Hand nehmen zu wollen, im Eigenwillen, in der Rebellion autonom vom Schöpfer leben zu wollen, das ist die eigentliche Sünde. Jedes Geschöpf wird erkennen müssen, dass alle eigene Gerechtigkeit nicht taugt, dass es nur den einen Gerechten gibt, Jesus Christus, dessen Gerechtigkeit und Schuldlosigkeit der Vater dadurch unter Beweis gestellt hat, dass er ihn aus den Toten auferweckt und zu sich in die Himmel erhöht hat. Ja, einmal darf jedes Geschöpf erkennen, nur in ihm habe ich Gerechtigkeit. Ja, und dann das Letzte, was uns genannt wird, er überführt von Gericht. Wir dürfen heute schon wissen, und das ist unsere Glückseligkeit, unser Gericht ist schon längst damals am Kreuz auf Golgatha vollzogen worden. Da sind wir mitgestorben, liebe Geschwister. Und die ganze Schöpfung wird das einmal erkennen dürfen, dass dort am Kreuz das Gericht aller Gerichte ein für alle Mal gehalten wurde. Wie schreibt Paulus in Römer 6, Vers 6, indem wir dieses wissen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, auf dass der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Alle Geschöpfe sind dann dort am Kreuz mitgestorben und so wurde dort am Kreuz durch den Tod des Gottessohnes auch der Teufel ein für alle Mal gerichtet, wie wir es vorhin in Johannes 16,11 gelesen haben. Er wurde ein für alle Mal besiegt und unwirksam gemacht. Wir lesen in Hebräer 2, 14 bis 15 dieses kostbare Wort. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in nahekommender Weise an denselben teilgenommen, auf dass er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, und alle die befreite, welche durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Durch seinen Tod am Kreuz hat unser Herr den Teufel zunichte gemacht. Wir finden hier das Wort Katargeo, ein wunderbares Wort, liebe Geschwister. Ich möchte uns nennen, wie die Elberfelder Studienbibel diesen Begriff erklärt. Er bedeutet abschaffen, aufheben, außer Kraft setzen, Katargeo. Er hat ihn zunichte gemacht, den Tod zunichte gemacht. Das ist geschehen, das ist juristisch ein für alle Mal geschehen. Und woraus erkennen wir, dass jemand jetzt juristisch der Inhaber eines Autos ist oder eines Hauses ist oder eines Wohnmobils oder eines Ferienbungalows, wenn er den Schlüssel hat, liebe Geschwister? Dann hat er wirklich die Rechtsbefugnis. Er kann auf- und zuschließen, wann und wen er will. Wann und für wen er will. Und so lesen wir es in Offenbarung 1, 18. Da sagt unser Herr, ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Ein für alle Mal ist es am Kreuz geschehen. Alle Schuld bezahlt. Das Gericht aller Gerichte. Gott hat den, wie lesen wir es in 2. Korinther 5, Gott hat den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm seine Gerechtigkeit würden. Was ist das für ein kostbares Wort? Also das ist die juristische Seite. Es ist geschehen. Und jetzt darf Paulus in 1. Korinther 15, 26 schreiben, der letzte Feind, der wehgetan wird, ist der Tod. Wie haben wir das jetzt zu verstehen, liebe Geschwister? Das eine ist die juristische Seite. Das andere, auch hier finden wir dieses Wort Katargeo, der letzte Feind, der wehgetan wird, ist der Tod. Die andere Seite ist das Wirksamwerden dieser Rechtstat. Gott hat ein für alle Mal bezahlt mit dem teuren und kostbaren Blut seines Sohnes. Er hat die ganze Schöpfung, die Schuld versklavt ist und nicht bezahlen kann, auch jeden einzelnen von uns zurückgekauft. Der Teufel kann keine Forderungen mehr stellen, denn Gott hat den Loskaufpreis für ein ganzes Schöpfungsall dargebracht. Nichts hat der Teufel mehr in der Hand. Keine Anklage kann er mehr vorbringen, auch gegen uns nicht, weil alles bezahlt ist. Er ist völlig entmachtet und zunichte gemacht. Das ist die juristische Seite. Und dann eben dieser Aspekt mit dem Verb, was Karthageo bezüglich der Zukunft. Der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod. Ja, liebe Geschwister, noch hat er Tod. Und ja, wir haben gelesen, dass der Teufel die Macht des Todes hat. Noch hat er eine gewaltige Macht. Jawohl, er bekommt alle, die ohne Jesus in die Ewigkeit gehen. Die haben als Zielbahnhof den Tod, den Scheol vor Augen, liebe Geschwister. Die sind alle vordergründig unter seiner Herrschaft. Doch jetzt dürfen wir es lesen in 1. Korinther 15, wie eine Abteilung nach der anderen diese Lebendigmachung durch Neuzeugung erfährt. Bis dahin, dass einmal das ganze All unter dem Christushaupt zusammengefasst wird. Ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung. So lesen wir es in 1. Korinther 15, 23. Eine Abteilung nach der anderen darf durch Gericht und Gnade, durch den völligen Zerbruch, das Erkennen, das Eingestehen der eigenen Unfähigkeit, Gerechtigkeit zu wirken, das Erkennen der völligen und totalen Verlorenheit und des Annehmens des Heils in Christo wirklich dahin geführt werden durch Gericht und Gnade, dass es eben selbst die Lebendigmachung erfährt. Ja, und dann heißt es da ja, der letzte Feind, der hinweggetan wird, ist der Tod. Also auch der zweite Tod, liebe Geschwister, der Feuersee, ist nicht unendlich, sondern er wird weggetan, er wird einmal aufhören und Gott wird sein Alles in Allen. Das ist also die gewaltige Aufgabe des Heiligen Geistes, dem Sohn das All zuzuführen. Und jetzt wollen wir, liebe Geschwister, die zwei Heilskörperschaften betrachten, die herausgerufen werden und die eben dem Sohn zur Verfügung stehen bei der Umsetzung, bei der Realisierung dieses gewaltigen Gottesprogramms, das ganze All unter dem Christushaupt zusammenzuführen. Da ist einmal Israel das Eheweib des Christus. Dieses Volk war durch den Bund vom Sinai in ein Eheverhältnis mit Jahwe gekommen. Doch sie wurden abtrünnig, sie hurten anderen Göttern nach und sie trieben Ehebruch. Und Gott selbst beendete dieses Eheverhältnis mit dem Tod seines Sohnes am Kreuz auf Golgatha. Der Herr Jesus starb und somit der Ehemann dieses Volkes. Es fand dieses erste Eheverhältnis hier auch juristisch seinen Abschluss. Dieses Eheverhältnis, welches durch die Hurerei Israels ja schon längst mit Füßen getreten wurde. Das Eheweib Israel, es wurde zur Hure und es wurde zur Witwe. Doch jetzt lesen wir, liebe Geschwister, in Jeremia 31 von dem neuen Bund, ja, den Jahwe mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda machen wird. Und in Römer 7, Vers 4 schreibt Paulus, wer der Ehemann dieses neuen Bundes ist, nämlich der aus den Toten auferweckte Jesus Christus. Also seid auch ihr meine Brüder, ich ergänze aus dem 12-stämmigen Volk Israel, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus. Das ist also der juristische Abschluss des ersten Eheverhältnisses, dessen Urkunde das Gesetz vom Sinai war. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, um eines anderen zu werden, des aus den Toten auferweckten, auf das wir Gott Frucht brächten. Wunderbar. Wir dürfen dieses, um eines anderen zu werden, natürlich auf zwei Ebenen verstehen. Heute, wenn ein, ja, oder im Gemeindehaushalt, wenn einer aus Israel gläubig wird, dann wird er eben nicht, wird der Herr Jesus nicht zu seinem Ehemann, sondern zu seinem Haupt, aber natürlich auf der Ebene des völkischen Betrachtung, auf der Ebene des Israels betrachtet, da haben wir es eben so Das Volk Israel wird zum Eheweib dieses aus den Toten auferwecken, dieses Herrn Jesus Christus. Ja, wo geschah dies anbruchhaft, liebe Geschwister? Wo sehen wir diese Brautgemeinde in kostbarer Weise aufleuchten? Freilich an Pfingsten. Da finden wir die Brautgemeinde aus Israel, die Erstlingsschar, die freilich erst ein Anbruch war. Aber was war das für ein Wirken des Heiligen Geistes? Da wurden Erstlinge aus Israel herausgeboren. Mächtig wirkte der Heilige Geist durch die Predigt des Petrus. Apostelgeschichte 2, 37 und 38. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was wollen wir tun, Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße, und ein jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Kostbare Erstlinge aus Israel wurden da herausgeboren. An diesem Tag 3000 Menschen. Was war das für ein herrlicher Anbruch, liebe Geschwister? Und wir wissen, dieser Anbruch, diese Brautgemeinde, tritt mit dem Hereinbrechen des Verstockungsgerichtes über Israel mehr und mehr in den Hintergrund. Im Jahre 70 verschwindet sie völlig von der Bildfläche mit der Zerstörung Jerusalems, der Zerstreuung der Juden unter alle Völker. Doch liebe Geschwister, wenn wir allein die Offenbarung lesen, wenn wir die sieben Sendschreiben lesen, dann dürfen wir erkennen, nach der Entrückung der Leibesgemeinde wird diese Brautgemeinde, diese Erstlingsschar aus Israel wieder in Erscheinung treten. Und so dürfen wir zusammenfassen diesen Unterpunkt. Damals an Pfingsten hat der Heilige Geist dem Herrn Jesus Christus eine Braut zugeführt. Freilich erst anbruchhaft. Diese Linie wird nach der Entrückung der Gemeinde wieder in Erscheinung treten. Und nach meinem Verständnis eine gewisse Zeit lang, sicher auch eventuell, aber ich denke, es könnte schon so sein, auch überlappend zum Gemeindehaushalt. Ganz konkret, wenn heute jemand in Israel gläubig werden darf an den Herrn Jesus, dann könnte es doch sein, dass er gar nicht mehr zur Leibesgemeinde, sondern schon wieder zu dieser Brautgemeinde, dieser Erstlingsschar aus Israel gehört. Das war die erste Gruppe, die der Heilige Geist dem Sohne zuführt, damit wirklich die beiden Heilskörperschaften fertig werden, ja, um dieses gewaltige Gottesprogramm auszuführen, das Ganze all unter dem Christushaupt zusammenzubringen. Ja, wir haben die Braut betrachtet und jetzt müssen wir natürlich auch den Leib betrachten, liebe Geschwister. Das ist die zweite Heilskörperschaft, die Gemeinde, der Leib des Christus. Der Knecht Abrahams, der, wie wir sehen dürfen, ein Bild für den Heiligen Geist ist, war mit nichts anderem beschäftigt. Alles hat er hinten angestellt. Er wollte nur dieses eine erfüllen, eine Frau für den Isaak. Und so ist der Heilige Geist heute mit nichts anderem beschäftigt, als mit der Herausrufung und Zubereitung dieser Schar, die in Epheser 1, 23 die Gemeinde, die da ist, sein Leib, genannt wird. Darum geht es heute, liebe Geschwister. Darum sind wir heute beieinander. Darum verkündigen wir das Wort Gottes, dass die Leibesgemeinde zubereitet wird, herausgerufen und zubereitet wird. Und wir lesen ja in Römer 8, 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, kennen wir alle, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Aha. Hier haben wir wieder den Vorsatz. Wir dürfen uns an das erinnern, was wir vorher gesagt haben. Der Vorsatz ist das, was Gott in und zusammen mit seinem Sohn in seinem Herzen beschlossen hat. Ohne Beteiligung irgendeines Geschöpfes. Und wenn wir hier lesen, denen, die nach Vorsatz berufen sind, dann dürfen wir erkennen, die Gemeinde des Leibes des Christus, sie läuft auf der Vorsatzlinie. Das ist so wichtig, dass wir das festhalten, liebe Geschwister. Längst bevor es irgendeine Schöpfung gab, vor Grundlegung der Welt, Arthur Muhl hat es mal so formuliert, vor dem ersten Spatenstich zum ersten Kosmos, so hat er das vor Grundlegung der Welt aus Epheser 1, Vers 4 übersetzt, übertragen. Da wurde die Gemeinde erwählt. Oder wir nehmen Epheser 2. Timotheus 1, Vers 9 hinzu, auch hier Wir werden morgen auch auf diesen Vers noch zu sprechen kommen. Auch hier finden wir diese Begrifflichkeit im Zusammenhang mit Erwählung, Vorsatz, Gnade. Er hat uns errettet und berufen mit heiligem Rufe, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz. Die Gemeinde läuft auf der Vorsatzlinie und der Gnade, die uns in Christo Jesu angegeben wurde, vor den Zeiten der Zeitalter, liebe Geschwister. Was ist das für eine Botschaft? Mit welchem Ziel? Ich lese uns den zweiten Teil von Epheser 1,4, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm. Welch eine gewaltige Berufung, liebe Geschwister. Die Gemeinde gehört zum innergöttlichen Lebensbereich. Sie läuft über der Schöpfungslinie, weil ihre Erwählung ja schon längst geschah, bevor es irgendeine Schöpfung gab. Und sie hat nur eine Bestimmung. Epheser 1,5. In Liebe hat er uns zuvor bestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christum. Für wen? Für sich selbst, liebe Geschwister. Für sich selbst. Mögen wir das jeden Tag neu uns vor Augen stellen. Für wen haben wir da zu sein? In Liebe hat er uns zuvor bestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christum. Für sich selbst. Für den Vater, für den Sohn sind wir zuvor bestimmt. Und liebe Geschwister, möge es doch so sein, dass wenn wir ergriffen sind von der gewaltigen Berufung der Gemeinde, dass wir auf der Vorsatzlinie laufen, dass unsere Erwählung weit vor die Ionen zurückgeht, dass es uns dazu bringt, dass wir uns jeden Tag neu diesem Herrn zur Verfügung stellen und uns darunter beugen, wo wir eben eigene Wege gegangen sind, wo Prioritäten nicht mehr gestimmt haben, wo ja, Großes auf einmal klein wurde und Kleines groß wurde. Die Gemeinde gehört also untrennbar zu Christus. Auch die Brautgemeinde gehört untrennbar zu Christus. Selbstverständlich, doch als zweite Person. Wann erst ist die völlige Vereinigung der Brautgemeinde mit dem Christus? Bei der Hochzeit des Lammes. Dagegen ist die Leibesgemeinde Teil seiner selbst. Sie gehört untrennbar zu Christus. Er das Haupt. Wir die Glieder. Christus in uns. Wir in ihm. Was für leuchtende Worte des Apostels Paulus. Ja, stehen vor unseren Augen. Wir dürfen eine organische Einheit mit unserem Herrn Jesus Christus bilden. Wir sind für alle Zeit, ob wir leben oder ob wir gestorben sind, untrennbar organisch mit ihm verbunden. Ob wir es merken oder nicht merken, spielt überhaupt gar keine Rolle. Er wohnt in uns, den Seinen. Ob vielleicht uns die Raketen irgendwann mal um die Ohren fliegen oder sonst was Schlimmes passiert, er in uns, wir in ihm, untrennbar. Wie ist das wunderbar, liebe Geschwister. Römer 8, Vers 9, ihr aber seid nicht im Fleische, sondern im Geiste, wenn anders Gottes Geist in euch wohnt. Und jetzt kommt ein ganz einfacher Satz. Aber da kann mir jemand jeden fragen, hast du Gewissheit, dass der Geist Christi in dir wohnt? Wenn du die Gewissheit hast, dann darfst du wissen, du bist ein Gotteskind. Wenn du sie nicht hast, dann darfst du auf die Knie gehen und dich diesem Herrn anvertrauen. Da heißt es Römer 8, Vers 9, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. So einfach ist das, liebe Geschwister. Wir erkennen aus diesem Vers, ihr aber seid nicht im Fleische, sondern im Geiste, wenn anders Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, er ist nicht sein. Wir erkennen aus diesem Vers, Heiliger Geist ist gleich Gottes Geist, ist gleich Christi Geist. Ja, und fortwährend möchte der Geist uns den Christus groß machen. Fortwährend bezeugt der Heilige Geist mit dem Vater, mit dem der Vater uns ja versiegelt hat nach Epheser 1,13 und 2. Korinther 1, dass wir Gottes Kinder sind. Er bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und fortwährend ist der Heilige Geist damit beschäftigt, uns in das Bild Jesu umzugestalten. Römer 8, 28 haben wir gelesen. Und in Römer 8, 29 lesen wir ja dieses Ziel unserer Bestimmung, dass wir eben umgestaltet werden in das Bild unseres Herrn. Ich möchte uns diesen Vers jetzt auch noch einmal vorlesen, Römer 8. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, im Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Römer 8, Vers 29. Ja, liebe Geschwister, wir durften die Brautgemeinde betrachten, wir durften die Leibesgemeinde betrachten, die beiden Heilskörperschaften, die herausgerufen werden für den Sohn, für den Christus, der Leib des Christus, das Eheweib des Christus, die Gefäße, die dem Sohn zur Verfügung stehen, bei der gewaltigen Gottesaufgabe, das gesamte All ja unter das Christushaupt und das sein Haupt zu bringen. Und dann lesen wir in 1. Korinther 15, übergibt der Sohn das ganze All dem Vater. Die Gemeinde zuständig für das gesamte All, Israel zuständig für die Völker und Nationen der Erde. Wir kommen zum Schluss noch zu einem kurzen praktischen Aspekt für uns persönlich. Jahweh, der Gott des Himmels, der mich aus dem Hause meines Vaters und aus dem Lande meiner Verwandtschaft genommen und der zu mir geredet und der mir also geschworen hat, deinem Samen will ich dieses Land geben, der wird seinen Engel vor dir hersenden, dass du meinem Sohne von dannen ein Weib nehmest. Wenn aber das Weib dir nicht folgen will, so bist du dieses meines Eides ledig. Das war das, was der Abraham dem Knecht mitgeteilt hat. Der Knecht durfte sich also darauf verlassen, Gott wird mir die richtige Frau für den Isaak zeigen. Und weiter hat ihn ja der Abraham des Eides entledigt, wenn diese Frau, die Gott ihm zeigen würde, nicht mitgehen wolle. Und wie reagiert nun der Knecht, liebe Geschwister? Hätte ja sagen können, ja, jetzt setze ich mich in den Sand und harre der Dinge, die da kommen. Ich habe eine gewaltige Verheißung. Nein, das tut er nicht, sondern er tritt in einen Gebetsringkampf, liebe Geschwister. Und das wollen wir für uns persönlich jetzt noch mitnehmen. 1. Mose 24, 12. Jahweh, Gott meines Herrn Abraham, lass es mir doch heute begegnen und erweise Güte an meinem Herrn Abraham. Der Knecht bittet und ringt um Wegweisung im Gebet. Er hatte eine wunderbare Verheißung, doch die hat ihn nicht in eine Faulheit, in eine Passivität geführt, sondern er bittet um Wegweisung, Durchblick und Verständnis. Und liebe Geschwister, finden wir das nicht auch beim Apostel Paulus? Paulus durfte schreiben in Epheser 5, dass der Herr Jesus Christus die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellen wird, ohne Flecken und Runzel. Liebe Geschwister, das steht 100% fest. Unser Herr wird das fertig bringen. Doch, liebe Geschwister, er hat daraus nicht einen Schluss gezogen, dass er ja jetzt alles gerade laufen lassen kann. Nein, liebe Geschwister, gerade wenn wir die Gefangenschaftsbriefe lesen, bekommen wir einen Eindruck davon, wie viele Stunden mag dieser Mann auf den Knien gelegen haben und hat gerungen für die Geschwister. Kolosser 1, 28 bis 2, 1. Den wir verkündigen, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, auf dass wir jeden Menschen vollkommen in Christo darstellen, wozu ich mich auch bemühe, indem ich kämpfend ringe gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft. Denn ich will, dass ihr wisset, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea, so viele mein Angesicht im Fleische nicht gesehen haben. Einen großen Kampf im Gefängnis, liebe Geschwister, wir erkennen, das war ein Gebetsringkampf, den der Apostel Paulus geführt hat. Wir finden ja hier dieses Wort Agonizomai und wir kennen ja den Begriff der Agonie, indem ich kämpfend ringe. Ja, wie hat der Apostel Paulus seit seiner Begegnung mit dem erhöhten Christus vor Damaskus für diesen Christus sein ganzes Leben eingesetzt? Jeden Menschen und wir wissen es, haben wir gesagt, in der heutigen Heilsverwaltung geht es eben um jedes Leibesglied zuerst einmal, wollte der Apostel Paulus vollkommen in Christo darstellen, mit dem Ziel, dass die Gemeinde hingelangt zum erwachsenen Mann, wie es Paulus in Epheser 4, 13 formulieren darf. Oder wir denken an diesen bewegenden Bericht in Apostelgeschichte 20. Da erkennen wir, was Hirtendienst bedeutet. Nicht, dass wir jetzt da was nachäffen wollen, falsches Wort oder irgendwie konstruieren wollen. Wir wollen nicht jemand nachmachen, sondern möge diese Gesinnung in uns sein. Was sagt Paulus dort in Vers 31 zu den Ältesten? Darum wachet und gedenke, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden mit Tränen zu ermahnen. Liebe Geschwister, hier sehen wir diesen Ringkampf, diesen Dienst des Paulus für die Geschwister. Christus und seine Gemeinde, das war das Lebensprogramm dieses Mannes. Und wir dürfen sehen, wie Paulus um jeden Einzelnen rang. Ja, der Knecht Abrahams rang im Gebet darum, der Herr möge ihm doch Gnade schenken für seine Aufgabe, eben für den Sohn seines Herrn eine Frau zu finden. Und so wollen doch auch wir, liebe Geschwister, treu sein im Ringen für die uns anvertrauten Geschwister, treu sein in den Diensten, die uns der Herr anvertraut hat, einem jeden Einzelnen von uns aufs Herz gelegt hat. Und wir sehen, der Gebetsringkampf, das ist sicherlich einer der gewaltigsten Dienste, der irgendwo ganz im Verborgenen stattfindet. Dass wir nicht in die Irre gehen, sowohl hinsichtlich der Lehre als auch hinsichtlich des Wandels. Wie wichtig ist es, dass wir da im Gebet füreinander einstehen. Und ich bin dankbar für alle, wo ich weiß, die beten auch für mich. Ist doch ein ganz großes Geschenk. Ja, die Gemeinde soll fertig werden. Dafür scheute der Apostel Paulus keine Mühe. Ja, und liebe Geschwister, zum Schluss das Warten des Knechtes. Vers 17. Er bat die Rebekka in Vers 17, lass mich doch ein wenig Wasser aus deinem Kruge schlürfen. Da muss ich mal schmunzeln, wenn ich diese Übersetzung lese, aus deinem Kruge schlürfen. Und Rebekka gibt ja dann nicht nur ihm zu trinken, sondern teilt ihm mit in Vers 19, ich will auch für deine Kamele schöpfen, bis sie getrunken haben. Und das war ja genau das, worum er Gott gebetet hat, der Knecht. Das sollte ihm doch das Zeichen sein, wenn das Mädchen nicht nur ihm, sondern auch den Tieren gibt, dann soll doch das Zeichen sein, das ist die richtige. Und im Internet habe ich gelesen, dass Kamel in einer Viertelstunde bis zu 200 Liter Wasser trinken können. In einer Viertelstunde 200 Liter, und die da tun sie nicht in den Höckern einlagern, habe ich auch so gedacht, sondern die Höcker sind Fettspeicher, sondern vielmehr lagern sie dieses Wasser in drei Vormägen ein. Also da geht einiges wohl hinein. Und wir lesen ja da von den 10 Kamelen, und da habe ich gedacht, 2000 Liter Wasser, mein lieber Mann, 2000 Liter Wasser musste die schöpfen. Also wenn das so stimmt da mit den 200 Liter und das bei die völlig ausgedurstet waren, und da habe ich gedacht, wenn sie so einen Krug hat mit 20 Liter, dann ist sie da 100 Mal hin und her gelaufen und hat geschöpft, da war die einige Stunden beschäftigt. Und dann heißt es in Vers 21, und der Mann sah ihr staunend zu und schwieg, um zu erkennen, ob Yahweh zu seiner Reise Glück gegeben habe oder nicht. Das hat mich auch sehr angesprochen, liebe Geschwister. Er schwieg, um zu erkennen. Was ist das für ein Wort? Der Knecht Abrahams schwieg. Jedoch nicht, um in Passivität zu versinken, sondern in diesem Schweigen war er höchst aktiv. Ohne Zweifel hat er in seinem Inneren gebetet, gefleht und Gott gefragt, ob die Rebekka die richtige Frau für den Sohn seines Herrn sei. Er hatte ja vorher alles vor Gott ausgebreitet, sein Anliegen Gott genannt, und jetzt hat er einfach nur beobachtet. Also nicht angefangen, da die Rebekka auszufragen und dann um zu diskutieren und so weiter. Das kam alles ja dann hinterher auch, haben sie viel gesprochen miteinander. Aber diese Formulierung, er sah ihr staunend zu und schwieg, um zu erkennen. Und liebe Geschwister, das ist mir wichtig geworden, auch gerade in unserer heutigen bösen Zeit. Auch da dürfen wir immer wieder zur Ruhe, zum Frieden, zum Schweigen kommen. Vor unserem Herrn, bitte nicht falsch verstehen, nicht in einer Resignation, nicht in einer Passivität, aber dass wir aufhören, wie wild durch die Gegend zu laufen, sage ich auch mir selbst, und mich aufzuregen, sondern zur Ruhe, zum Schweigen zu kommen und Weisheit uns schenken zu lassen vom Herrn, wie der Weg aussieht. Ich möchte dazu zum Abschluss Philipper 4, 6 und 7 und dann noch ein weiteres Wort lesen. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasset durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christo Jesu. Das ist der Weg, liebe Geschwister, wie wir zum Frieden, zur Ruhe, zum Schweigen kommen dürfen, um zu erkennen, indem wir alles vor dem Herrn ausbreiten mit Danksagung Und dann heißt es, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christo Jesu. Und dann noch Epheser 2, Vers 14. Da lesen wir ja, dass der Friede Gottes einen Namen hat. Denn er ist unser Friede, unser Herr Jesus Christus. So wollen wir uns gründen und bergen in ihm, unserem herrlichen Herrn und Haupt, in einer Zeit, wo wir nicht wissen, wie alles hinauslaufen wird, aber wir dürfen uns gründen in ihm, wir dürfen bei ihm immer wieder zur Ruhe, zum Frieden kommen und vor allem möge alles dazu dienen, dass wir je länger, je mehr in einer brennenden Erwartung seines baldigen Kommens stehen. Amen. Wir beten miteinander. Und dafür wollen wir dir immer wieder neu danken, geliebter himmlischer Vater, für die Einzigartigkeit, für die Kostbarkeit deines Wortes. Wir erkennen, niemals können wir mit unserem Verstand, niemals kann mit Methoden dieses Kosmos dein Wort ergründet werden, sondern wir brauchen dazu deinen Heiligen Geist. Und dann wird uns dein Wort so lebendig und wir erkennen den unausforschlichen Reichtum deines Wortes. Und wie wir vom Anfang bis zum Schluss in der Schrift von dir lesen, geliebter Herr Jesus. Und so wollen wir dir danken, Herr Jesu, dass du wirklich derjenige bist, der alles, wirklich alles heimbringen wird ins Vaterhaus. Wir danken dir für diese gewaltige Botschaft, die wir lesen dürfen in deinem Wort, lieber Vater, dass das ganze All unter dem Christushaupt zusammengefasst wird. Und dass wir wissen dürfen, dass heute die Gemeinde dran ist. Heute, ja, bereitet dein Heiliger Geist deine Gemeinde zu, dass sie fertig wird auf deinen bald kommenden Tag. Und das mögest du in jedem Einzelnen von uns wirken, je länger, je mehr dieses Sehnen nach deinem baldigen Kommen und dieses Ausgerichtetsein, dass wir uns fertig machen lassen auf deinen Tag und dass wir wirklich nach dem trachten, was droben ist. Hab ganz herzlichen Dank für die lebendige Erwartung, die wir haben dürfen. Und wir danken dir, lieber Vater, dass du uns so ganz eins gemacht hast mit deinem Sohn, dass wir Glieder an seinem Leibe sein dürfen für Zeit und Ewigkeit. Lobpreis, Dank und Anbetung sei dir jetzt auch für diese Stunde der Gemeinschaft und dass wir auch als Glieder untereinander untrennbar verbunden sind. Amen. Amen.